Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Unter Quarantäne. Es ist der Tag, an dem das Robert-Koch-Institut 182.764 Corona-Infizierte meldet in Deutschland. Das sind 394 mehr als noch am Tag zuvor. Und es ist auch der Tag, an dem weiter diskutiert wird, was das Konjunkturpaket, das die Bundesregierung geschnürt hat, denn alles so bringen kann. Insbesondere wird heftig diskutiert über die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes. Also wird der Handel den reduzierten Mehrwertsteuersatz an den Kunden weitergeben oder wird er das Geld behalten, um sich vielleicht auch zu sanieren? Denn in der Corona-Zeit sind dem Handel ja doch einiges an Geld flöten gegangen. Ich unterhalte mich heute mit Lorenz Kalb. Er ist erster Vorsitzender des Süddeutschen Verbandes Reisender Schausteller und Handelsleute, so heißt es ganz korrekt. Selber ist er Schausteller in fünfter Generation. Und er kann uns einiges von dem erzählen, was momentan die Schausteller so bewegt. Es wäre ja eigentlich Berg gewesen, wo ganz viele von uns ein wenig gefeiert hätten. Mein Name ist Franziska Holzschuh und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch. Hallo Lorenz, schön, dass du bei uns bist beim Podcast Unter Quarantäne.
Hallo, ja, grüß Gott.
Du hast Zeit für uns, das wäre in normalen Jahren kaum möglich. Momentan ist Hochsaison, was Volksfeste angeht. Der Erlanger Berg wäre im Moment. Und jetzt sitzt du zu Hause und schaust die Decke an oder was kann man momentan tun als Schausteller?
Ja, man sitzt wirklich deprimiert zu Hause. Das ist ein ganz, ganz sonderbares Gefühl. Ich bin das erste Mal in mein Haus, in mein Leben um diese Zeit. Es ist eine sehr unwirkliche Zeit. Meine Nachbarn sind ganz erschrocken, weil sie uns plötzlich sehen. Wir haben ja meine zwei Töchter, die Schwiegersöhne, drei Enkel. Wir wohnen in einer sogenannten Hausgemeinschaft und hat auch privat den ein oder anderen schönen Zug. Ich habe einen neuen Hund mir zugelegt, kann jetzt in der Früh immer spazieren gehen und spielen mit meinen Kindern Tischtennis und so weiter. Aber es wiegt natürlich das alles nicht auf.
Wie muss man sich das in normalen Jahren vorstellen? Also wenn ihr Berg habt oder diese großen Feste, das ist ja wirklich für euch Durcharbeit pur, oder?
Man kann es einfach nicht erklären. Das ist auch bei meiner Frau, wie wir uns vor 45 Jahren kennengelernt haben, die war keine Schaustellerin, aber die hat das Gleiche in sich. Wenn im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, müssen wir weg. Da müssen wir raus auf den Volksfestplatz, müssen zu unseren Gästen, zu unseren Freunden. Und wenn man das nicht kriegt, ist es, als wenn jemand einen die Luft abschnürt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir sitzen da und sind geplättet und wissen gar nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen können. Ich stürze mich in Arbeit im Moment, weil ich als Verbandsvorsitzender natürlich auch versuche, unsere Kollegen Hilfestellungen zu geben und so weiter. Aber es ist ganz, ganz schwierig, das innerlich auszuhalten, dieses Situation.
Machen wir doch mal so, was kann man denn momentan überhaupt tun? Also ich wohne in Ziegelstein und wenn ich dort aus der U-Bahn aussteige und ein paar Meter gehe, da steht dort ein Crepe- und Langosch-Stand.
Ja, das war das Erste, was wir gemacht haben. Wie das losging, haben wir zuerst, wie gesagt, mit unserem Büroteam Hilfestellungen erarbeitet. Jeder hat versucht, der eine hat mit der AOK verhandelt, der andere mit dem TÜV. Was kann man für die Kollegen tun mit den Versicherungen und so weiter, haben den Kollegen Rundschreiben geschickt und solche Dinge und haben aber auch bei der Stadt gleich Anklang bekommen und anders wie in München, wo der Motz Bimbamborium draus geworden ist, muss ich sagen, hat die Stadt Nürnberg wirklich sofort geholfen und wir haben innerhalb des Innenstadtskerns 6 Verkaufsgeschäfte, die wir wechselweise bestücken mit Kollegen. Und auch im Außenring haben wir 30 Plätze, da gehört auch zum Beispiel Ziegelstein dazu, wo das ein Privatplatz ist, wo die Kollegen, ich sag, ein bisschen ihrer Tätigkeit nachgehen können. Aber man muss in aller Deutlichkeit sagen, das ist weniger wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist mehr eine Beschäftigungstherapie für die Kollegen.
Das heißt, die Nachfrage der Kundschaft ist gar nicht so hoch. Die Menschen wollen ihr, um bei dem Beispiel zu bleiben, Langosch auf dem Volksfestplatz essen und nicht zu Hause auf dem Balkon oder auf der Terrasse.
Natürlich, wenn in meiner Nachbarschaft der Mandelwagen aufmacht, dann geht man hin und holt sich mal Süßigkeiten. Aber am zweiten Tag denkt man, oh, sonst hat man sich auf die Kirchweih gefreut, auf Volksfest gefreut. Das ist so, wie wenn man italienischen Wein in Italien trinkt. Das ist genau das Gleiche. Diese Artikel gehören einfach auf Volksfest, auf die Kirchweih. Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, der ein oder andere Kollege da was verkaufen zu können, ist lobenswert. Aber das wird es nie ersetzen, was ein Volksfest, die Stimmung, ein Familienfest, gerade wie wir es in Franken haben.
Ja. Was macht denn ein Volksfest aus? Warum ist das so toll, so besonders? Warum kommen die Leute zu euch und warum schmecken die Mandeln nur am Volksfest und nicht zu Hause?
Weil eben das Ganze drumherum dazu passen muss. Und da muss man natürlich schon sehr unterscheiden zwischen den Volksfesten, wie es wir in Franken haben. Wir haben also nicht wie Oktoberfest 400.000 Leute am Tag und 140.000 Sitzplätze und es kommt mit 2 Millionen ausländische Gäste. Bei uns ist es mehr ein regionales Ereignis. Aber wir haben ja Untersuchungen gemacht, gerade am Volksfest. Die Leute fühlen sich dort sicher, die fühlen sich wohl und wir haben auch eine hervorragende Gastronomie. Also man geht bei uns eigentlich auch zum Essen. Man geht dorthin, weil man mit Freunden das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken kann. Und erst an Platz 7 kommen bei uns die Fahrgeschäfte. Ja, also die Familienfeste, wie sie in Förderkirch war oder Volkfest sind, sind nicht zu vergleichen mit anderen Volkfesten. Und bei uns ist, sage ich mal, schon das Heimliche. Man trifft sich dort. Auch selber wie beim Christkindlesmarkt, das sind Besonderheiten. Und da schmeckt halt dann auch der Baggers. Es gibt da eine Geschichte, über die vielleicht die du sagen darf, für der Kirchweih. Da ist der Baggers wirklich, der Baggersstand, der wird belagert ohne Ende. Derselbe Stand am Nürnberger Volksfestplatz funktioniert nicht. Ja, also das sind kuriose Dinge, die man einfach auch gar nicht so erklären kann.
Weil man immer als Fürther weiß, man geht zu diesem Baggersstand und für Nürnberger ist es nicht so spannend.
Nein, es fahren Nürnberger nach Fürth und holen sich dort die Baggers beim Grauberger, ja, das wissen die. Aber in Nürnberg, wenn derselbe Stand ist, essen es die Baggers nicht.
Und was geht in Nürnberg am besten?
Ja, in Nürnberg ist, wir haben natürlich die Gigerle und den frisch gemachten Kartoffelsalat. Mhm. Wir haben, ich glaube, so ziemlich alles decken wir ab, von vegan bis richtig deftiges Essen bei unserem Volksfest. Und deswegen gehen auch viele Leute gerne auf Volksfest, um einfach auch nur einfach ein bisschen zu essen. Und dann, wenn sie in Stimmung sind, benutzen sie auch die anderen Gerätschaften.
Bekommt ihr Feedback von den Menschen? Also vermissen die im Moment etwas? Gut, du wirst mir wahrscheinlich aus deiner Position immer erzählen, dass die Menschen das Volksfest vermissen werden.
Nein, ich sag dir, hat mir auch ein bisschen Tränen fast in die Augen gehauen, wie am Anfang, als es feststand, dass das Nürnberger Volksfest abgesagt. Wir haben es ja selber abgesagt, das Frühlingsfest, weil uns auch die Gesundheit der Bevölkerung am wichtigsten ist. Und dann schreibt ein Mann, ob es da ein Spendenkonto gibt. Er ist Dauergast am Volksfest und er würde gerne 20 Euro spenden. Ich habe das natürlich nicht angenommen, im Gegenteil, ich habe den Mann eingeladen als Ehrengast zum nächsten Volksfest, das hoffentlich bald ist. Aber da merkt man schon, die Verbundenheit der Bevölkerung, unserer Gäste mit uns Schaustellern ist gerade in Franken eine besondere.
Du kommst ja auch aus Franken, man hört es dir auch ein wenig an. Die fränkischen Volksfeste sind dir auch am liebsten, am nächsten, weil du tourst ja nicht nur durch die Region Nürnberg direkt, sondern bist ja relativ weit unterwegs in Deutschland.
Ja, ich war zu Teilen in meiner Geschäftszeit in ganz Deutschland unterwegs, auch im Luxemburg zum Beispiel, im Bremer Freimarkt, Stuttgarter, Cannstatter, Wasen, überall. Habe mich aber jetzt mit unserer Gastronomie eigentlich aufs Frankenland zurückgezogen. Und bin in Oberfranken, in Unterfranken und hauptsächlich natürlich daheim. Und in Nürnberg ist halt Heimspiel. Das ist meine Heimat, mein Geburtsort. Und es ist, auch wenn man nach Kronach kommt zum Beispiel, wo mir einmal im Jahr, ich bin jetzt mein ganzes Leben dort auf dieser Veranstaltung. Und wenn man da hinkommt, dann kennt man sich. Ja, da kommt der Bürgermeister und sagt, Servus Lorenz, geh in den Wohnwagen rein, kann ich mal bei dir auf die Toilette. Und es ist wie, als wenn man heimkommt. Aber in Nürnberg ist es dann noch ganz normal was Besonderes.
Der Jahresablauf eines Schaustellers ist ja in der Regel super durchgetaktet. Du hast vorhin gesagt, wenn der Frühling beginnt, dann müsst ihr raus. Also wie schaut ein normales Jahr für dich aus? Kannst du uns das mal beschreiben?
Ja, also normalerweise, spricht ja oft vom Winterschlaf oder die Winterpause. Aber das heißt nicht, dass dort nicht Geld ausgegeben wird. Das ist natürlich das Problem. Vielleicht darf ich das nur dazu sagen, dass die Schausteller im Januar, Februar ihre Geschäfte renovieren, investieren. Und das haben sie natürlich auch heuer gemacht. Deswegen hat es uns natürlich besonders kalt erwischt, dass wir nach 3 Monate Pause plötzlich in die Krise geschlittert sind. Der normale Ablauf bei uns ist so, dass wir Christkindlesmarkt bauen wir ja erst nach die Weihnachtsfeiertage ab. Dann werden alle Dinge noch winterfest gemacht und dann ist das Jahresende, genau 31. schaffen wir meistens, dass wir am 30. oder 31. fertig sind. Dann schnaufen wir 3-4 Tage durch Und dann beginnen bei uns die Vorbereitungen in der Halle handwerklicher Art oder aber auch verbandstechnisch. Das sind unsere Kongresse. Das ist jedes Jahr in einer anderen Stadt, wo der Dachverband tagt und auch unsere vom Nürnberger Verband, vom Süddeutschen Schaustellerverband, die Sitzungen, die nimmt man wahr. Und im Februar mache ich dann persönlich immer Urlaub. Mhm. Ja, ich liebe ja Teneriffa, fahre dann immer ein paar Wochen weg. Und dann geht's aber auch schon Schlag auf Schlag. Wenn ich heimgekommen wäre, das wäre alles normal gewesen, wären wir direkt am nächsten Tag in die Zugmaschine eingestiegen, wären dann zum TÜV gefahren, alle Fahrzeuge müssen zum TÜV von der Halle aus und dann auf den Volkswirtplatz. Und von dann an ist das Jahr eigentlich durchgetaktet. Der nächste freie Tag ist eigentlich der erste Weihnachtsfeiertag, wenn man so will. Ja, und jeder hat natürlich seine anderen Veranstaltungen. Fahrgeschäfte wechseln die Veranstaltungen und so Geisterbahnen, solche Belustigungen, so nennen wir das, müssen natürlich immer wieder andere Standorte anfahren. Aber sogenannte Standardgeschäfte wie ein Mandelwagen und so weiter, der hat seine feste Tournee, muss sich aber jedes Jahr neu bewerben, egal wie groß und wie lange er schon dort ist. Und dann fährt man halt seine Veranstaltungen ab. Bei mir wäre es jetzt gewesen Nürnberg, Erlangen, Bierfest, Würzburg. Ja, so, das wären die ersten, in der ersten Jahreshälfte.
Und was ja bei dir auch Teil des Jahres immer ist, ist der Nürnberger Stadtstrand, der in diesem Jahr auch nicht stattfinden kann.
Richtig, das ist aber ganz was anderes. Das ist eine Sache, die 5 Schaustellerkollegen, also wir sind zusammen 5 Jungs, die wollten sich da einen kleinen Traum erfüllen und haben uns das alles ein bisschen leichter vorgestellt, wie es sich dann gezeigt hat und haben gesagt, wir möchten auch so ein kleines zweites Standbein schaffen, weil im Juni und Juli eigentlich bei uns immer wegen so eine saure Gurkenzeit ist. Oftmals sind die Fußball-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften um die Zeit und da sind die Plätze eigentlich nicht so gut frequentiert. Aber wie gesagt, wie wir damals angefangen haben, war das Learning by Doing. Wir haben einfach gedacht, wir schmeißen ein bisschen Sand hin und ein paar Liegestühle und verkaufen Cocktails. Und so wie das heute jetzt geworden ist, hat es eigentlich nie jemand jemals geplant. Es war einfach so, dass wir einfach gearbeitet haben und da kam eine Bekannte rein und sagt, du, was macht denn ihr eigentlich, wenn da mal ein Kinderwagen reinkommt? Und dann sind wir erst auf die Idee gekommen, dass wir Wege brauchen. Wir hatten vorher keine Wege auf dem Schirm. Und so haben wir jetzt 3 Container nur voll mit Wegen. Und es sind 36 Container Equipment. Ein Wahnsinnsding hat sich da aufgebaut. Und es ist mehr, wie gesagt, unsere Herzensangelegenheit.
Wobei du vorhin im Gespräch, wir haben uns vorher kurz unterhalten, gesagt hast, eigentlich dürfte der Stadtstrand sogar aufmachen. Und ihr habt euch bewusst dagegen entschieden.
Ja, dagegen entschieden ist vielleicht auch noch nicht das Richtige. Wir sind immer noch dabei, überlegen. Aber im Moment schaut es eher aus, dass wir sagen, das kann man nicht machen, weil einfach die Vorgaben so schwierig sind. Und wir allein 160.000 Euro Aufbaukosten haben. Also das muss ich vorstellen, 20.000 Euro Container sind da angemietet. Es sind für 16.000 Euro Sand, kommen da nach Nürnberg. Für 15.000 Euro Palmen aus Italien. Und das alles zu machen, um dann vielleicht feststellen zu müssen, die Gäste sind im Moment gar nicht bereit, sowas zu besuchen. Das Risiko ist da einfach viel zu groß, dass man da wirklich einen wirtschaftlichen Totalschaden erleidet. Und im Moment sind wir dabei, die Gastronomie, die ja auch erst eine Woche auf hat, zu beobachten. Und wir stellen also bei anderen Kollegen fest, dass im Moment tatsächlich die Personalkosten sich verdoppelt haben, aber die Einnahmen nur die Hälfte nur noch da ist. Und das wäre natürlich für den Stadtstand tödlich, weil er sowieso sehr eng gestrickt ist immer.
Wobei ihr die Möglichkeit hättet, wahrscheinlich in diesem Jahr länger zu bleiben als in den anderen Jahren, weil da musstet ihr ja immer abbauen, weil städtische Veranstaltungen fest gebucht waren auf der Inselschütt.
Ja, wobei heuer noch dazu kommt, dass Renovierungsarbeiten geplant sind im Juli, August.
Auf der Inselschütt.
Auf der Inselschütt und deswegen das wahrscheinlich auch nicht ginge. Und wie gesagt, wir bräuchten ja circa zwischen 3 und 4 Wochen Aufbauzeit. Und es hat sich ja bis jetzt hingezogen, dass man nie genau wusste. Die Biergärten wussten tatsächlich 3 Tage, bevor sie jetzt aufmachen durften, noch nicht, was sie tun dürfen oder was sie lassen müssen. Und es war für uns natürlich auch sehr schwierig. Und dann kommt noch eins dazu. Wir haben ja Mitarbeiter aus dem europäischen Nachbarland, aus Rumänien und aus Polen. Und die dürfen wir im Moment gar nicht einreisen. Also wir könnten unsere Mitarbeiter auch gar nicht generell im Moment hier mit einsetzen. das macht die Sache auch nicht einfacher.
Seid ihr da in Gesprächen mit der Stadt, was ihr sozusagen bräuchtet, damit ihr den Stadtstrand hinstellt? Oder sagt die Stadt, das ist uns eh eine Fläche, die vielleicht etwas zu gefährlich ist, weil viele Menschen zusammenkommen und man weiß nicht genau, wie das mit Corona funktioniert?
Nein, wir haben da jetzt nicht die engeren Gespräche gesucht, weil wir wissen, der Platz ist für uns reserviert im Moment noch und wir haben auch die Chance, die Gastronomie tatsächlich jetzt zu beobachten. Und wenn das so wäre, denke ich, dass wir da schon Unterstützung kriegen würden. Da bin ich also frohen Mutes. Aber ich denke, man kann es wirtschaftlich einfach in der Qualität, wie es wir immer gerne machen und wahrscheinlich auch nicht anders können, kann man es heuer wahrscheinlich so nicht machen. Vor allem, wenn man jetzt daran denkt, dass dann gleich die Renovierungsarbeiten, wir müssten dann doch wieder weg.
Bis wann müsst ihr eine Entscheidung treffen, damit es überhaupt noch Sinn macht? Du hast gerade gesagt, 3 Wochen Aufbaufrist und dann brauchen wir eine gewisse Zeit, um auch wieder abzubauen und dann nur für 3 Tage den Strand hinzustellen.
Naja, das kann sich ja nicht. Das kann man sehr leicht ausrechnen. Jetzt haben wir Anfang Juni und bis Ende Juni müssten wir aufbauen und dann kommen bald auch die Renovierungsarbeiten beginnen. Also es zeigt sich jetzt schon, dass eigentlich keinen Sinn macht.
Okay, also man kann noch minimalst hoffen auf den Strand, aber es ist, schaut ja eher schwierig aus.
Ja, ich kenne, wie gesagt, Kollegen, die in Berlin und in Worms am Rhein dort, die sowas machen in kleinerer Form. Und da sind die Rückmeldungen wirklich schwierig.
Kleinere Form, habt ihr euch nicht überlegt, dass ihr sagt, nicht so ganz so groß, nicht so viele Palmen aus Italien und nicht ganz so viele Tonnen Sand? Und
ja, haben wir uns natürlich überlegt, aber trotzdem müsstest du die 36 Container auf den Platz fahren und erstmal gucken, wo ist was drin. Weil mir natürlich, wenn wir abbauen, wird alles in der Halle gefahren, alles gewaschen, getrocknet und dann möglichst eng zusammengeschlichtet. Das heißt, du müsstest trotzdem den ganzen Apparat in Bewegung setzen, um dann die Teile zu finden, die du dann bräuchtest für die kleine Version.
Ja. War was, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir es gerade gesagt haben, aber für alle, die zuhören, der Strand dürfte stattfinden, weil er unter Biergarten fällt. Ne?
Richtig,
also
genau.
Der Punkt, weswegen er stattfinden dürfte, im Gegensatz zu den Volksfesten.
Ist richtig, es ist wie ein Biergarten, aber wie gesagt, wir haben das jetzt auch nicht ausdiskutiert, ja, weil wir von uns aus jetzt auch gar nicht gesagt haben, wir möchten gerne jetzt das Aufbauen anfangen. Dann wäre es natürlich nochmal eine Frage, wie wird es bewertet, ja.
Letztlich baut ihr ein Minus noch und nöcher momentan auf. Also die ganzen Volksfeste, die nicht stattfinden können, der Strand, der nicht stattfindet, alles, was ja doch ein bisschen Geld in die Kasse gebracht hat. Wie überlebt ihr gerade? Haben Schausteller so große Rücklagen?
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss ja schon unterscheiden. Es gibt einmal den Kleinstschausteller. Das ist der, sagen wir, mit dem Ballwurfwagen mit seiner Frau alleine durch die Lande zieht, ja, auf die Kirchweih und mal ein Volksfest hat und so weiter. Dann gibt's den mittleren Schausteller. Da zähle ich mich jetzt dazu mit zwischen 10 und 20 Mitarbeitern in der Hochphase, wo man schon auch Betriebskosten hat und Auslagen und wo du schon ein gewisses Polster auch brauchst, um überhaupt anfangen zu können. Und dann gibt es natürlich auch den Großunternehmer mit der Achterbahn, mit dem Riesenrad, wo richtig Kredite in Anspruch genommen werden müssen, um sowas überhaupt machen zu können. Und deswegen ist es auch ein schwierig jetzt von der Soforthilfe, dass alle gleich bewertet werden, ja, im Prinzip, so wie es jetzt am Anfang war. Und auch die Soforthilfe war tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es macht jeder unterschiedlich. Also ich habe jetzt mein Leben lang gearbeitet. Ich denke, ich komme durch diese Sache durch. Andere Schausteller, die versuchen jetzt mit so Verkäufen in der Innenstadt oder auf Kirchweihplätzen, in Lauf am Holz hat man jetzt wieder 3 Geschäfte stehen, wo Leute versucht haben einzunehmen. Es ging auch einigermaßen, aber es ist nie ein Vergleich zum Volksfest. Und so versucht sich halt jeder ein bisschen durchzuschlagen. Die Soforthilfe ist bei einigen angekommen, bei vielen noch gar nichts. Wir haben zwar einige Bewilligungsbescheide jetzt erhalten, die Kollegen, aber es ist noch kein Geld geflossen. Und so versucht halt tatsächlich jeder jetzt, sich, sage ich mal, ein wenig zurückzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie so wenig Geld gebraucht wie jetzt im Moment. Also ich gehe ja nicht fort, wir sind zu Hause in unserer Hausgemeinschaft und ich brauche kaum Klamotten, ich brauche nichts. Also und so versucht halt jeder auch ein sparsam umzugehen und jeder hofft natürlich, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder weitergehen kann.
Wobei das schwierig sein kann. Also wir wissen es alle nicht. Es gibt ja diverse Studien und Untersuchungen und was auch immer. Aber ob es wirklich weitergehen kann, ist noch offen. Christkindlesmarkt ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Der ist ja für euch denke ich, im Jahresgeschäft eines der wichtigsten Bereiche eben auch. Die Stadt Nürnberg hat gesagt, man wird es versuchen, man wird versuchen, ein Hygienekonzept aufzustellen. Aber sicher ist man sich dort auch nicht, dass der Christkindlesmarkt genehmigt werden kann.
Ja gut, die Märkte waren bis jetzt nicht verboten. Man sieht ja, es sind ja im Moment, die Märkte laufen ja und es ist ein Markt. Und ich denke, dass man schon Möglichkeiten hat. Wir haben das also auch fürs Volksfest überlegt. Wir haben jetzt ein Konzept gemacht, das überall absolut gelobt wurde. Auch die Berufsgenossenschaft hat da mitgearbeitet. Wir haben für jede Sparte einen sogenannten Fachberater. Also für die Fahrgeschäfte, für die Verkaufsgeschäfte und so weiter. Und jeder ist an seine Schmerzgrenze gegangen. Und wir haben ein Konzept gemacht, das nennt sich Sommer am Dutzendeich, wo wir einen temporären Freizeitpark anbieten wollten in der Ferienzeit für die Kinder und für die Familien, die eben wahrscheinlich nicht in Urlaub fahren können heuer. Und dieses Konzept ist auch anwendbar für ein eventuelles stattfindendes Volksfest und eventuell auch zu teilen für den Weihnachtsmarkt oder für den Christkindlesmarkt, wie wir in Nürnberger ja sagen. Und ich denke, das ist, wenn ich mal als Eckpunkte sage, wir haben angeboten, dass wir eben keine Party und Partymusik machen, dass wir auf Spirituosen verzichten, dass wir die Straßen breiter machen. Anstatt 9 wären es 12. Wir hätten also ein Riesengelände da draußen am Dutzendtag. 12 Meter Breite. Wir hätten also 20.000 Quadratmeter Verkehrsfläche. Wir hätten 100.000 Quadratmeter insgesamt an Fläche. Und wir würden das bei freien Eintritt machen, nicht wie Freizeitparks, wo man erst 20, 30, 40 Euro zahlen muss, um rein zu dürfen. Und gleiche Musik am Platz, wie gesagt, keine Maßkrüge, keine Zelte, also kein Großzelt, kein Dicht-an-Dicht-Sitzen und dann nochmal Zugangsregeln und Hygieneregeln für jedes einzelne Geschäft, also für den Breakdance. Wer darf in die Gondel einsteigen? Wie wird desinfiziert für die Schießbude? Wann wird das Gewehr desinfiziert und so weiter? Also wirklich ins kleinste Detail gegangen. Und wir warten jetzt darauf. Die Staatsregierung hat ja im Moment noch den Daumen drauf. Wir haben das auch unserem Ministerpräsidenten zukommen lassen, dieses Konzept. Und ich weiß auch, dass er es gelesen hat. Ich hoffe sehr, dass wir da irgendwann in nächster Zukunft eine positive Nachricht bekommen.
Also dieses Konzept wäre dann letztlich, dass ihr sagt, ihr seid kein, es geht nicht um ein Volksfest, sondern es geht um einen Markt, es geht um einen Freizeitpark, die ja auch stattfinden können. Also in der näheren Umgebung haben wir auch mehrere. Ja. Und es müsste dann eine Umwidmung passieren oder was müsste da
passieren? Ja, das wäre ein anderes Format. Ja, wir haben zwei Eisen im Feuer, wenn ich so sagen darf. Das eine ist diese Geschichte, die wir anbieten, der Stadt quasi als Ferienprogramm für die fränkische Region. Und es würde sich dann Sommer am Dutzendeich nennen. Es ist, ob es ein Freizeitpark ist, ist die Frage.
Für die Sommerferien dann.
Ja, für die Sommerferien. Also es würde am 31. Juli, hätten wir gerne begonnen, so muss ich sagen, bis 13.09., also ungefähr in der Ferienzeit. Und die zweite Alternative wäre, dass wir, weil die Volksfeste oder Großveranstaltungen, wie man immer es auch nennt, ja bis 31.08. nicht erlaubt sind, da gehen wir jetzt davon aus, dass sie dann am 2. September erlaubt sind. Und natürlich sind wir uns vollkommen klar, weil, wie gesagt, uns die Gesundheit der Bevölkerung am wichtigsten ist. Wir wohnen übrigens ja auch dort mit unseren Familien, dass wir dann auch Einschnitte haben, dass wir dann auch Angebote machen im Thema Hygiene und Abstandsregeln und so weiter, wie die Gastronomie halt auch. Aber wir sind der Meinung, dass wir das Volksfest dann hinbekommen würden, eben in einer etwas ruhigeren und anderen Form, aber dass die Leute auch mal ihr, wie es früher immer hieß, kleines Glück haben.
Was könnte an größeren Veranstaltungen eigentlich noch stattfinden in der Region? Also Altstadtfest ist, glaube ich, abgesagt in Nürnberg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Fürther Kirchweih ist noch nicht ganz durch, oder?
Die ist nicht abgesagt und Gott sei Dank. Wir haben also wie das Oktoberfest, und ich wusste das eine Woche vorher schon, dass es abgesagt wird, haben wir an diesem Tag an alle Entscheider in Deutschland nochmal Schreiben raus, um daran zu erinnern, dass diese Superlativveranstaltung nichts zu tun hat, vor allem nichts mit unseren fränkischen Familienfesten. Für der Kirchweih, beste Beispiel, da gibt es gar kein Zelt. Ja. In München kosten allein die Aufbauen der Zelten 24 Millionen, kann man nicht vergleichen, diese Dinge. Und ich glaube, dass man die Fürther Kirchweih genauso wie das Nürnberger Volksfest hinbringen würde, mit unseren Hygieneleitfaden, den wir ausgearbeitet haben.
Wie müsste man sich das dann konkret vorstellen? Also die Menschen werden sich schwer tun, Abstand zu halten, wenn sie durch die Gänge laufen, kann ich mir vorstellen. Müssen dann alle Masken tragen, die dort unterwegs sind? Und widerspricht das nicht wiederum dem Gefühl, was man eigentlich haben möchte in einem Freizeitpark oder eben auf einem Volksfest?
Natürlich widerspricht es dem Gefühl, aber das ist halt nun mal besondere Zeiten. Und wie gesagt, wir würden gerne freien Eintritt. Wir haben, wenn man die 1,50 Abstandsregel nimmt und umrechnet auf Quadratmeter, wäre das eine Person auf 2,25 Quadratmeter. Das heißt, bei 20.000 Quadratmeter Fläche können wir ungefähr 11.000 Leute reinlassen. Ja?
Das wäre ordentlich voll. Ja, oder auch nicht nein. Viel. Nicht voll, aber viel wäre es ja, darum.
Nein, das sehe ich anders natürlich, weil wir normalerweise ungefähr 45.000 Menschen haben an einem Familientag.
Echt,
oder
so viele?
Ja,
hätte
so
ich
viele.
Nicht gedacht.
Okay. Ja, ja. Und das sieht man auf Bildern, kann man sehen, dass die Leute dann auf zu zweit auf einen Quadratmeter stehen und so weiter. Und wir haben ja noch 8.000 Menschen normalerweise in den Geschäften, also Biergärten und so weiter. Also wenn wir das Ganze dazu nehmen, haben wir 11.000 Menschen, ist nicht viel. Wir haben im Frühlingsvolkfest immer einen Tag für die Menschen mit Handicap. Da ist die Zahl, wo wir wirklich wissen, 8.000 Menschen am Platz, weil jeder, der da kommt, kriegt ein Herz von uns. Und da ist der Platz eigentlich leer, kann man sagen. Also das wäre auf jeden Fall nicht voll. Und wir würden eine Einbahnstraßenregelung machen, sodass, wenn man dazu nimmt, dass diese 11.000, 12.000 Menschen, die wir bräuchten, weil es sind ja 170 Betriebe, darf man ja nicht vergessen, wir haben Achterbahnen, die kommen von Holland daher gefahren und so weiter. Also du musst eine gewisse Menge ja haben, weil viele Leute ja auch nichts ausgeben. Also ungefähr ein Drittel gibt nichts aus, die gehen spazieren. Anderer Teil, die nehmen nur was zu essen mit und gehen wieder heim. Also darum braucht man schon eine gewisse Menge an Menschen, um das dadurch zu realisieren.
Würdet ihr die Fahrgeschäfte und auch die ganzen anderen Schausteller überhaupt herbekommen zu dem Termin? Sind die nicht alle fest gebucht für Veranstaltungen?
Nein, das ist erstens muss das natürlich geklärt werden. Zweitens haben sie im Moment gar keine Veranstaltungen, weil die sind ja viele Veranstaltungen leider Gottes auch.
Und die wären dann so flexibel, wirklich nach Nürnberg runterzufahren, auch
richtig.
Aus Holland.
Naja, zuerst einmal haben wir jetzt die 170 Betriebe, die einen gültigen Vertrag für das Herbstvolkfest haben. Den haben sie immer noch. Mhm. Weil das Herbstvolkfest ist nicht abgesagt, weil wir haben ja nur leider die Überschneidung mit 3 Tagen zum Verbot. Also am 28. hätten wir begonnen, 28. August. Und am 31. bis dahin gilt das Verbot. Und die haben einen gültigen Vertrag. Und wenn wir jetzt das okay bekämen, dann würden wir natürlich zuallererst alle 170 anschreiben und sagen, würdest du unter diesen Bedingungen da mitmachen?
Weil das heißt, die wären dann vor in dem Freizeitpark und können dann stehen bleiben für das Herbstvolksfest zum Beispiel?
Nein, es gibt nur entweder oder.
Nur entweder oder.
Entweder
ah, okay.
oder. Entweder oder. Es wäre zu lang, das dann. Also es gibt entweder dieses Ferienprogramm oder es gibt dann das Volksfest in anderer Art und Weise.
Mit den Hygienekonzepten.
Ja. Aber in beiden Fällen muss ich natürlich den Vertragspartner anschreiben und sagen: Du, pass auf, wir haben die und die Vorgaben. Es gibt eben nicht, du kannst nicht in irgendein Fahrgeschäft so und so viele Leute reinlassen, sondern maximal die und die Anzahl und du musst die Hygieneabstandsregeln einhalten und so weiter. Und wenn er das nicht machen kann oder er sagt, wirtschaftlich kann er das nicht stemmen, weil es nicht so einfach ist, das wirtschaftlich hinzukriegen, dann kann man auch nicht böse sein. Dann muss man versuchen, kriegt man Ersatz oder lässt man vielleicht noch ein bisschen Fläche frei, macht eine Chill-Out-Area oder was auch immer. Man hat ja dann. Wir möchten ja gerne bei diesem Freizeitpark-Gedanken, würden wir gerne auch das Ferienprogramm der Stadt Nürnberg mit einbeziehen. Wir würden gerne die Sportvereine mit einbeziehen, dass die dort Mitglieder akquirieren können und solche Dinge, dass die Vorführungen machen können. Also wir möchten möglichst alle Vereine und was alles gibt, mit einbinden in dieses Thema.
Und wann werdet ihr oder wann glaubt ihr und hofft ihr, ein Feedback zu bekommen? Und wann braucht ihr es auch? Ihr müsst ja auch einen gewissen Vorlauf haben.
Ja, ich denke, für das Freizeitpark-Geschichte ist der 1. Juli wirklich der allerletzte Termin, wo wir Bescheid
von der Staatsregierung
müssen.
Erst und dann von der Stadt Nürnberg.
Ja, genau. Wir treffen uns jetzt mit dem, es gibt ja einen städtischen Ausschuss, der nennt sich Arbeitsausschuss Nürnberger Volksfeste. Und der trifft sich am 22. Juni Und da sind ja sehr seriöse und solvente und gut informierte Menschen dabei, die auch in Krisenstäben sind. Die werden uns vielleicht auch wieder was sagen können. Wir werden natürlich dann auch nochmal die hohe Politik im Landtag ansprechen und sagen, ich habe nächste Woche wieder mit Frau Guttenberger und Herrn Schmidt aus dem Bundestag und Frau Guttenberger aus dem Landtag eine Videokonferenz. Und da werde ich natürlich auch nochmal um Hilfe bitten, dass wir einfach eine Entscheidung brauchen. Weil im Moment hat leider Gottes, das konnte auch keiner so wissen, die Freizeitparks eine Beschränkung von einer Person auf 20 Quadratmeter. Ja, und das würde für dieses Projekt das ausbedeuten. Ne? Weil dann hätten wir 1000 Leute, dann hätten wir eine Geisterstadt. Ne? Also da könnte man vielleicht Aliens da drauf lassen oder Science Fiction machen, aber nicht ein Ferienprogramm.
Das würde aber, wenn man das auf den Christkindlesmarkt dann, da waren wir vorhin schon mal ganz kurz überträgt, auch nicht funktionieren. Also der Geisterchristkindlesmarkt sowieso nicht, aber auch wenn du diese Abstandsflächen einhältst, eine Person auf 2,25 Quadratmetern, glaube ich, würde das funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Sicherlich haben die Veranstalter, das ist ja das Marktamt, die da zuständig sind, auch schon ihre Pläne, wie man das ein bisschen vergrößern kann und erweitern kann. Aber man muss ja wirklich mal auch die Kirche im Dorf lassen, denke ich. Man braucht bloß in die Fußgängerzone schauen. Also da sind ja Menschen, da gibt es ja auch keine Zugangsbeschränkung. Und jetzt haben wir im Moment Markt, da gibt es auch keine Zugangsbeschränkung. Und ich denke, wenn man jetzt zwischen den Menschen belegt, außer ein paar Verrückte, sage ich mal, die allermeisten Menschen nehmen von sich aus Rücksicht, sind sensibilisiert auf das Thema. Ja, ich bin ja auch gerade mit der Maske hier ins Haus reingelaufen und das macht man jetzt einfach so. Und ich denke, auch die Vernunft der Menschen wird mithelfen, dass man die Sachen dann in den Griff kriegt. Und ich bitte dann auch darum, dass man einfach, man sieht ja, wie sich die Sachen überschlagen. Jetzt wird plötzlich wieder die Grenzen geöffnet seit gestern. Ja, wir sprechen jetzt tatsächlich von einer Veranstaltung, die ist in mehreren Monaten, also es dauert mehr wie ein halbes Jahr. Ja, also da kann sich noch so viel tun und Gott weiß, vielleicht haben wir tatsächlich auch irgendjemand eine Eingebung, eine göttliche, dass wir tatsächlich einen Impfstoff haben oder irgendein Medikament. Es ist einfach, meine ich, zu früh jetzt über den Christkindlesmarkt zu sprechen.
Wobei du doch ein bisschen optimistisch klingst.
Ich klinge da sehr optimistisch, weil es ein Markt ist, weil Märkte nicht verboten sind und weil es wie eine Fußgängerzone, wenn ich jetzt laufe in der Fußgängerzone, habe ich links und rechts Geschäfte und bewege mich zwischen Menschen und dann entscheide ich, besuche ich das Geschäft links und rechts oder nicht. Wenn ich das Geschäft besuche, muss das Geschäft gewisse Regeln haben, die ich zu befolgen habe. Und was ist da anders am Volksfest? Nichts anders. Die Leute laufen in Einbahnstraßen anders wie in der Fußgängerzone, nur in eine Richtung. Es dürfen nur eine gewisse Anzahl rein, sagen wir mal 11.000 oder 12.000. Und dann entscheiden die, gehe ich zum Gigerslösel rein oder nicht. Und wenn ich zum Gigerslösel reingehe, dann muss ich die Abstandsregeln genauso wie in der Gastronomie jetzt hier in der stationären Gastronomie einhalten. Das ist genau das Gleiche gilt für die Märkte. Und deswegen bin ich eigentlich schon frohen Mutes. Das sieht man ja als gestern an den Koalitionsverhandlungen, dass es nur bis August gemacht wurde, sodass ich hoffe, auch die Politik ist sich klar, die Menschen brauchen auch jetzt mal wieder uns. Nicht nur wir möchten gerne unseren Beruf wieder ausüben, sondern auch die Menschen. Mein Großvater hat mir immer erzählt, dass nach dem Krieg die Menschen diese Abwechslung, die wir geboten haben, sehr wichtig war für die Bevölkerung. Man sagt, wir sind das kleine Glück für die Leute und das möchten wir auch gerne wieder sein, jetzt in der zweiten Jahreshälfte spätestens.
Lorenz, das war ein wunderbares Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist und wir in unserem Studio das wie immer natürlich mit Abstand aufnehmen konnten. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.